Ich möchte Ihnen ein bisschen was Allgemeines eben über die geschlechtsspezifische Medizin erzählen, weil hier doch immer noch viele Missverständnisse bestehen. Zunächst einmal ist Gendermedizin sicher nicht Frauenmedizin, auch nicht Männermedizin, sondern im Prinzip geht es hier um den Unterschied, den Vergleich zwischen Männern und Frauen bei bestimmten Erkrankungen, in den Risikofaktoren, im Gesundheitsverhalten, in den Komplikationen der Therapie. Aber es sind nicht immer Unterschiede, auch Gemeinsamkeiten sind natürlich wichtig. Zumindest muss es mal geprüft werden, damit man eben weiß, wie das ist. Und letztlich ist es zwei Seiten einer Medaille, nachdem aber in der Medizin relativ lang aus der Tradition her der Mann im Mittelpunkt war, ist in der Gendermedizin. Aha. Also, ja, so hätte es eigentlich sein sollen. Irgendwie geht das zu schnell, wurscht. Also es hätte jetzt das Frauenbild in diesem Kartenspiel aufleuchten sollen, dass eben derzeit ein gewisser Fokus auf Frauengesundheit ist, aber nur deswegen, weil aus der Tradition Männer besonders beleuchtet wurden, beziehungsweise in Studien häufiger eingeschlossen werden wurden. Aber wir werden dann auch noch von einem der nächsten Vortragenden hören, dass gerade auch in der Nephrologie der Mann auch viele Komplikationen hat und ganz besondere Spezifika und ebenso besonders zu berücksichtigen ist. Gendermedizin kann man als Brückenschlag bezeichnen und integrativen Bestandteil der personalisierten Medizin der Zukunft. Manche sagen auch, es ist letztlich eine Erweiterung, denn personalisierte Medizin derzeit zumindest ist ja letztlich auf die biologischen Fakten beschränkt, meistens auf genetische Faktoren fokussiert, während Gendermedizin ja ganzheitlich betrachtet biologische Faktoren, soziale Faktoren, psychische Faktoren eben in diesem biopsychosozialen Konzept. Und es muss natürlich jeweils immer in jeder Generation neu überprüft werden, auch kulturabhängig, wie sich hier diese Unterschiede verhalten vor dem jeweiligen Gesellschaftsbild und auch altersabhängig. Also im Lebenszyklus ändert sich das natürlich bei Männern und Frauen. Es ist schon gesagt worden, wir unterscheiden eben hier zwischen den biologischen Unterschieden, den Sex Differences und den Gender Differences, also den soziokulturellen Fakten, den Geschlechterrollen. Oft ist das aber de facto gar nicht so zu unterscheiden, nicht möglich zu unterscheiden, weil hier so viel Interaktion ist, dass wenn wir einen bestimmten Befund haben, meistens ja beides eine Rolle spielt und auch interagiert, sodass das nicht immer trennbar ist. Und klar ist, Frau XX, Mann XY, dass auf den X-Chromosomen die Großteil der Gene liegt, die eben auch für Herz-Hirn-Immunfunktion verantwortlich sind, während am Y-Chromosom primär Gene für die Sexualfunktion sind, aber auch Herzerkrankungen können, wie wir wissen, zum Beispiel über das Y-Chromosom in der männlichen Linie übertragen werden. Also es ist hier auch mehr als nur die Sexualfunktion natürlich und die Sexualhormone spielen eine große Rolle. Eine große Rolle spielt auch die Schwangerschaft, die ersten 9 Lebensmonate, auch für Nierenerkrankungen. Wir wissen, dass auch zum Beispiel Mangelversorgung in der Schwangerschaft mit einem höheren Risiko im späteren Leben für Nierenerkrankungen assoziiert ist, auch mit einer Menge anderer Erkrankungen. Epigenetik, ein neues Schlagwort sozusagen, das gerade auch in der Gendermedizin besonders interessant ist. Fetale Programmierung, wo nicht nur mütterliche Faktoren, auch väterliche Faktoren die Gesundheit des Kindes im späteren Leben beeinflussen können, aber mütterliche sind natürlich im Vordergrund, weil hier der direkte Kontakt ist. Ernährung der Mutter spielt eine große Rolle, über, aber auch Unterernährung, Umweltfaktoren, Alkohol, wenn die Mutter Stress in der Schwangerschaft hat, wenn sie raucht, das alles kann sich und zwar geschlechtsspezifisch auf die Gesundheit des Kindes, des heranwachsenden Kindes auswirken. Ein Beispiel, das meiste kommt natürlich in der Epigenetik aus Tierversuchen, aber es gibt auch Daten eben von Menschen, sind natürlich nicht so einfach zu generieren, aber man hat hier gefunden von in Hungersnot Geborenen, dass zum Beispiel die Methylierungsmuster vom IGF-2, also Insulin Growth Factor 2, weniger methyliert waren bei jenen, die in Hungersnot geboren wurden, im Vergleich zu Geschwistern, die geboren wurden, wenn die Mutter normal ernährt wird. Und es zeigte sich auch, dass Unterschiede sind zwischen Männern und Frauen, die eben diesen gleichen verminderten Nährstoffangebot ausgesetzt waren, dass es hier also unterschiedliche epigenetische Profile gibt in Genen, die für Stoffwechsel und Inflammation auch verantwortlich sind. Wir konnten auch Daten aus Österreich untersuchen, wo es auch Hungersnöte gegeben hat und haben gesehen, dass es tatsächlich in der Bevölkerung 3 Peaks gibt mit höherem Diabetesrisiko, nämlich immer dann, wenn man in so einem Jahr der Hungersnot geboren wurde. Und wir haben auch gesehen, dass hier Gender-Sex eigentlich Unterschiede sind, dass die Männer nämlich insgesamt einem höheren Risiko ausgesetzt sind. Insgesamt sind alles, was Perinatalperiode betrifft, die Männer hier immer eigentlich mit höherem Risiko behaftet, also eigentlich das vulnerablere Geschlecht. Es gibt viele Unterschiede, physiologische, die Sie kennen, dass Frauen weniger Muskelmasse, mehr Fettmasse haben, Unterschiede in der Magensäure, in der Leberenzymaktivität, im Körperwasser. Es ist bekannt, eine der wesentlichsten, die in viele Bereiche in der Medizin hineinspielen, ist die Körperfettverteilung, die einerseits genetisch, auch geschlechtsspezifisch unterschiedlich determiniert ist, aber auch natürlich besonders in engem Zusammenhang mit den Sexualhormonen. Hier beginnen die Veränderungen ja dann auch prima mit der Pubertät und nach der Menopause gleichen sich Frauen dann wieder eher den Männern an in der Körperfettverteilung. Prinzipiell, Frauen haben hier mehr die gesündere subkutane Zunahme vom Fettgewebe, Oberschenkel, Hüftbereich und Männer eben mehr viszerales Fett, mehr Leberfett, wo auch mehr Inflammation damit verbunden ist. Dass die Genderrollen, also was wir lernen, erfahren, die Biografie ganz wichtig ist, ist klar. Und hier spielt eben Erziehung, Tradition, Kultur eine große Rolle. Und dem sind wir alle ausgesetzt, ob wir das wollen oder nicht. Und keine Erziehung kann das wirklich komplett ausblenden, weil auch in Schule, Medien, das eigentlich überall auf einen einprasselt. Und auch die Vorlieben für bestimmte Aktivitäten werden eigentlich sehr von der Industrie getriggert. Was wir wissen ist, dass Frauen viel mehr interessiert sind an Gesundheitsthemen, häufiger zur Vorsorge gehen, mehr Arztkontakte haben, Männer mehr bewegungsorientiert sind, also auch beim Abnehmen oder so sind die immer eher für Bewegungsprogramme zu begeistern, Frauen schon von sehr früh an sehr diätfixiert sind, was gar nicht so gut ist, auch mit vielen Erkrankungen wie Anorexie, Bulimie, aber auch Binge-Eating-Problemen im späteren Leben dann auch assoziiert ist. Rauchen, Alkohol waren typisch männliche Probleme, ändert sich, Rauchen ist fast 1:1, kann man sagen, bei den Jungen sogar mehr Mädchen. Beim Alkoholkonsum sind es noch deutlich mehr Männer, aber auch hier gleicht sich's an. Pflege ist etwas, was nach wie vor weiblich dominiert ist, sowohl im Berufsleben als auch Privatleben. Nicht nur Pflege der Kinder, auch Pflege von Angehörigen, was zusätzlich auch in der letzten Zeit immer mehr ein Thema wird, was auch mit körperlichen und mit psychischem Stress natürlich und Mehrarbeit verbunden ist. Und Stress durch Mehrfachbelastung, Job, Familie, das ist eben etwas, was besonders die Frauen betrifft, weil sie immer noch nicht wirklich ausgewogen ist. Das heißt, soziale Ungleichheit von Frauen und Männern äußert sich letztlich in unterschiedlichen gesundheitlichen Belastungen, Bewältigungsressourcen, gesundheitlicher Versorgung, führt zu unterschiedlichem Gesundheitsverhalten und kann dann eben letztlich zu Ungleichheit von Frauen und Männern in der Medizin führen. Wenn wir uns Österreich anschauen, was ganz klar ist, wie in den meisten Ländern Frauen leben länger, üblicherweise, wir werden dann auch hören, wann es nicht so ist, 5 bis 6 Jahre länger als Männer. Sie sehen auch das Ost-West-Gefälle prinzipiell in Österreich, was auch wieder zeigt, dass also nicht nur biologische Faktoren daran schuld sind. Und Männer hatten auch einen steileren Anstieg der Lebenserwartung in den letzten 40 Jahren im Vergleich zu Frauen, die haben das so aufgeholt. Und es findet eine gewisse Angleichung statt und wahrscheinlich wird dieser Gender Gap über die Zeit abnehmen, weil sich einfach auch die Verhalten immer mehr anpassen von Männern und Frauen. Österreicher und Österreicherinnen haben weniger Lebensjahre in Gesundheit prozentuell von ihrem Gesamtleben als andere in Europa. Das ist auch eigentlich ein trauriger Befund und die Frauen sind hier im Vergleich am allerschlechtesten dran. Das heißt, sie werden zwar älter, verbringen aber weniger Jahre in Gesundheit und insgesamt die Österreicher und Österreicherinnen sind da schlechter als andere europäische Länder. Etwas, was immer auch bei Gender Studies eine Rolle spielt, sind die Depressionen, Angststörungen, psychische Erkrankungen, die Frauen wesentlich häufiger haben als Männer, ab der Pubertät beginnen bis ins hohe Alter eigentlich, was teilweise auch mit früheren Erlebnissen zusammenhängt, also negativen Lebenserfahrungen, Stressoren, traumatisierenden Erlebnissen, aber auch möglicherweise mehr chronische Erkrankungen. Und auch mit der Sozialisierung hängt es auch zusammen. Und dass sie eigentlich überall mehr Schmerzen angeben, egal in welchem Körperbereich man das erfragt, auf einer Skala, wenn man Männern und Frauen Schmerzen angeben lässt, das ist hier auch in großen Studien überprüft worden, so haben Frauen generell höhere Schmerzlevels. Biologische Ursachen wie die Sexualhormone könnten eine Rolle spielen, aber auch hier spielen sicher Stereotypien, Kulturunterschiede ebenso mit. Und was ganz ein großes Faktum ist, noch sind Unterschiede in den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist ja die Haupttodesursache in Österreich, genauso wie eigentlich in allen Ländern. Prinzipiell versterben sogar mehr Frauen als Männer an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Allerdings sind sie im höheren Lebensalter üblicherweise betroffen. Sie haben ein höheres Risiko für Herzschwäche und nach einem Herzinfarkt ein 50% höheres Sterberisiko im ersten Jahr, zweifach höheres Komplikationsrisiko nach einer Bypass-Operation. Gerade bei jüngeren Frauen steigt die Mortalität an. Das ist ein Trend, der auch auf Rauchen, Pille und so weiter, Adipositas, Diabeteszunahme zurückzuführen ist. Sie haben eben andere Symptome, oft nicht die typischen, oft keinen Brustschmerz. Und die Mikrozirkulation ist eben oft primär betroffen. Und das wissen wir eigentlich schon sehr lang. 1991 hat Barbara Healy hier als eine der Vorreiterinnen der Gendermedizin darauf aufmerksam gemacht mit dem Jentl-Syndrom, dass Frau praktisch erst beweisen muss, so krank zu sein wie ein Mann, um dieselbe Behandlung zu erhalten beim Herzinfarkt. Und ganz aktuell, egal wo, Circulation, finden Sie auch wieder einen Spezialband zu Geschlechterunterschieden. Auch da wird wieder berichtet, dass das nach wie vor so ist und Frauen aufgrund dieser unterschiedlichen Symptome nach wie vor später erkannt und später behandelt werden und dadurch dann schlechter dran sind. Bildung ist auch etwas, was noch ganz stark hineinspielt in der Gendermedizin, eben bei den psychosozialen Faktoren. Es ändert sich natürlich auch mittlerweile. Sie sehen, wir haben ja Daten aus Österreich altersmäßig aufgesplittet, die Jüngeren bereits mehr Frauen mit Universitätsabschluss und dieser Trend setzt sich ja laufend weiter fort. Beim Einkommen allerdings nach wie vor die Männer mit der Nase vorn und bei so chronischen Erkrankungen NCDs wie Diabetes, Hypertonie, Adipositas, nicht viel Unterschiede mit relativ hohem Anteil dann bei den Älteren. Adipositas findet man bei älteren Frauen häufiger, das ist eigentlich auch ein gängiger Befund. Und Rauchen, früher eigentlich männlich dominiert, jetzt fast ausgeglichen, sieht man auch hier. Allerdings bleiben diese Konsumverhalten, was Ernährung und Bewegung betrifft, dass Frauen eher weniger Fleisch essen, viel Gemüse und sich hier gesünder ernähren und dafür aber der Bewegungsmangel auch bei den Jüngeren deutlicher bei den Frauen zu sehen ist und das zieht sich eigentlich auch durch die meisten Befragungen. Und je weniger der Lebensstil natürlich gesund ist, also je ungesunder der Lebensstil, das hängt auch immer mit niedriger Bildung zusammen. Das gilt für Männer und Frauen. Also bessere Bildung sollte eigentlich schützen. Und wir haben in dieser Untersuchung auch gesehen, starke Unterschiede, dass zum Beispiel niedrigste Bildungsstufe bei den Männern nicht mit höherem Risiko für Diabetes verbunden war, aber bei Frauen mit vierfachen dafür war zum Beispiel Schlaganfall wieder bei den Männern hier mit einem achtfach höheren Risiko. Also einfach Unterschiede, die wir jetzt zwar so nicht erklären können, aber doch wichtig sind. Wir haben, ein Fokus ist ja Diabetes bei uns und wir haben in der Ambulanz eine kleine Untersuchung gemacht, die ich aber zeigen kann, weil die Daten sich genau decken mit Riesenstudien, also scheinbar sind auch kleine Kollektive manchmal sehr repräsentativ, wo wir auch in Untergruppen angeschaut haben, Männer und Frauen mit Typ-2-Diabetes, wie die Behandlungsqualität ist, gesehen haben, dass Frauen eine deutlich niedrigere Chance hatten, den Blutdruckzielwerte zu erreichen. Das LDL-Cholesterin war doch deutlich höher im Mittel, der Blutdruck systolisch ebenso und sie erhielten seltener, selbst bei manifester KHK, die klassische Therapien, unter anderem auch Aspirin oder auch koronare Interventionen. In der Nephropathie waren keine Unterschiede in dieser Untersuchung und ganz ähnliche Ergebnisse gab es beim Typ-1-Diabetes, leitliniengetreue Therapie eher bei den Männern und auch hier wieder Aspirin, aber hier auch Statin-Therapie, die Männer eher bekommen hatten, auch wenn die Frauen nicht im LDL-Cholesterin-Zielbereich lagen. Und da stellt sich diese Frage, die eben, wie gesagt, ganz große, auch aktuelle Untersuchungen in verschiedensten Ländern immer wieder zeigen. Das zieht sich eigentlich ziemlich durch. Dazu kommen natürlich unterschiedliche Wirkungen und Nebenwirkungen von Medikamenten, die zu berücksichtigen sind, wo wir nach wie vor zu wenig wissen. Sicher auch teilweise unterschiedliche Verschreibungsmodalitäten. Gibt es ja auch ganz viele Studien zu Arzt, Ärztin, Patient, Patientin, je nachdem wie die Konstellation ist, zusätzlich noch Alter als wichtiger Faktor, dass da ganz unterschiedliche Qualitäten in der Behandlung sein können und unterschiedliche Ergebnisse. Eine rezente Arbeit, wo wir uns auch die Gesamtdaten von Österreich soweit vorhanden angeschaut haben, und zwar primär von Frauen und Männern, die stationär waren, mit ICD-Codes auch unter anderem und auch Medikamenten, die sie erhalten haben. Da sieht man, wie oft sie im Spital waren sozusagen im Allgemeinen. Frauen haben einen Peak so auch im gebärfähigen Alter, das ist klar, das ist reproduktionsassoziiert, sonst relativ gleich, Männer mehr so bis ins hohe Alter, dann kommen wieder mehr Frauen. Beim Typ-1-Diabetes natürlich die Jungen, die viel mehr betroffen sind, beim Typ-2-Diabetes erst Anstieg ab 40 und bis ins hohe Alter. Und interessant, wenn man schaut, die Anzahl der Diagnosen und die Anzahl der Medikamente, die Männer und Frauen, hier sind die sechs Ratios sozusagen dargestellt, beim Typ-1 und unten beim Typ-2-Diabetes erhalten. Also blau ist mehr Männer, rot ist mehr Frauen. Und da sieht man, wurscht jetzt ob Typ 1 oder Typ 2, im hohen Alter haben wir deutlich mehr Frauen, die eine Vielzahl an Diagnosen haben, eine Vielzahl an Medikamenten erhalten, wo dann auch Interaktionen häufiger sind. Männer sind eher im mittleren Alter mehr behandelt, aber mit einer geringeren Anzahl an Medikamenten. Zu viel an Medikamenten trifft vor allem die älteren Frauen. Und wenn man anschaut, welche auch klassische Befunde, Schmerzmittel, Psychopharmaka, Antidepressiva, deutlich die Frauen noch mit Anstieg im Alter, aber ganz klar Diuretika ebenso, Frauen mit Anstieg im Alter, Beta-Blocker, Jüngeren eher die Männer, dann die Frauen, ähnlich bei Calciumkanalblockern, spiegelt auch das Hypertonieverhalten wider, wo ja auch der Switch ist dann, wo im höheren Alter mehr Frauen sind und Lipidsenker deutlich insgesamt die Männer, die hier überwiegen, als Beispiel für Neutralität sozusagen, Tumormedikamente, die hier völlig ausgeglichen sind, hier sieht man farblos. Das heißt, personalisierte Medizin sollte eben, wenn man die ABCD-Regel nimmt, noch erweitern, neben Alter, Gewicht, Komorbiditäten, Dauer der Erkrankung, Ethnie, sollte eben auch das Geschlecht sowohl biologisch als auch psychosozial unbedingt mitgedacht werden. Und ich möchte nur noch erwähnen, dass wir auch einen Universitätslehrgang haben. Der letzte hat jetzt im Oktober begonnen und dauert 2 Jahre. Und ab 2016 kann man sich dann auch wieder anmelden, wenn einem das Thema interessiert, wo wir aus allen Fachbereichen Experten aus Österreich primär, aber auch aus dem Ausland als Vortragende eingeladen haben. Danke.